Gedanken.
Kein Zurück in die alte Normalität. Die Politikwissenschaftlerin Barbara Breinsack über Perspektiven und neue Chancen für eine Gesellschaft nach Corona.
Am Anfang der Corona-Krise hat man sehr häufig den Wunsch gehört, möglichst schnell in die alte Normalität zurückzugehen. Und auch wenn sich jetzt wahrscheinlich noch mehr Menschen wünschen, eine Form des Alltags wieder zu haben und soziale Kontakte wieder zu haben, gibt es doch viele, die sich die Rückkehr in genau die alte Normalität nicht wünschen, weil viele Menschen einfach sehen, dass unser Wirtschaftssystem, unsere Gesellschaft, so wie sie war, die Art, wie wir gearbeitet haben, das waren ja genau die Punkte, die uns unglücklich und zum Teil auch krank gemacht haben und zum Teil auch diese Pandemie beschert haben.
Barbara Breinsack ist Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie forscht sie mit einem Team zur Meinung der österreichischen Bevölkerung über das Virus, zu den Auswirkungen und zur Solidarität. Corona traf und trifft uns unterschiedlich stark. Unabhängig davon böte die gegenwärtige Pandemie Anlass für einen grundlegenden Kurswechsel. Angesichts sozialer Ungleichheit, der Klimakrise und einem zerstörerischen Wirtschaftssystem sollte es, so Barbara Breinsack, kein Zurück in die alte Normalität geben. Es gilt, den Begriff der Arbeit in unserer Gesellschaft neu zu definieren und zu bewerten, Unternehmen eine größere Verantwortung abzuverlangen und Menschen ein Recht auf leistbares Wohnen zuzusprechen. Barbara Breinsack wurde 1975 in Klagenfurt geboren. Sie studierte an der Universität Wien und arbeitete an Hochschulen in Bangkok, Wales und Frankfurt am Main. Und sie war mehrere Jahre lang als Professorin am Department of Global Health and Social Medicine am King's College in London tätig. Seit 2019 leitet sie das Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien. Barbara Breinsack ist auch Mitglied der österreichischen Bioethikkommission sowie der Königlichen Dänischen Akademie der Wissenschaften. Im Vorjahr erschien ihr Buch Vom Wert des Menschen. Die Musikauswahl der heutigen Sendung erfolgte zum Teil auf Wunsch von Barbara Breinsack.
Also das Wort Normalität kommt jetzt besonders häufig vor. Und ich glaube, viele Menschen können das Wort neue Normalität schon gar nicht mehr hören. Aber warum reden so viele Menschen von Normalität und was war die alte? Ich glaube, was dieses Erwähnen der Normalität betrifft, das drückt sehr häufig die Befindlichkeit der Menschen aus, das Gewohnte verloren zu haben. Das Gewohnte lässt uns sicher fühlen. Wir müssen wenig darüber nachdenken. Wir kennen unsere Tagesabläufe, wir kennen unsere sozialen, politischen, wirtschaftlichen Institutionen und Prozesse, wir kennen das alles. Und aus dem Grund gab es gerade zu Beginn der Corona-Zeit, zu Beginn der Pandemie, sehr viele Menschen, die gesagt haben, wir wollen so schnell wie möglich zurück in die Normalität. Es haben sich dann relativ bald andere zu Wort gemeldet, die gesagt haben, Achtung, seid vorsichtig, was ihr euch da wünscht, denn die alte Normalität hat uns ja eigentlich in dieses Schlamassel gebracht. Also man könnte jetzt sagen, was uns ins Schlamassel gebracht hat, ist keine Normalität, das war das Virus. Aber, und auch hier gibt es ja mittlerweile sehr viele Analysen, die das zeigen, ein Virus alleine macht ja noch keine Pandemie. Also der muss sich auch weiter verbreiten können. Es braucht bestimmte soziale, wirtschaftliche, ökologische Umstände, damit das möglich ist. Und ein Aspekt, der zweifellos auch dazu beigetragen hat, ist natürlich die Hypermobilität von Eliten in der Welt, die in diesem konkreten Fall mit dieser konkreten Pandemie dazu beigetragen haben, dass sich das Virus so schnell verbreiten konnte. Viele andere Faktoren auch, aber das war eine wichtige Bedingung, dass es überhaupt zur Pandemie kam. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die jetzt sagen, wir wollen eigentlich nicht zurück in die alte Normalität, sondern wir wollen zurück wieder zu einem Leben, das uns ein Leben ohne die Entbehrungen, die wir jetzt erfahren und ohne die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und mit weniger Krankheit und Sterben, dass wir so ein Leben wieder führen können, aber nicht in dieselbe gesellschaftliche, wirtschaftliche, soziale Ordnung wie vorher. Da mehren sich jetzt die Stimmen, die das fordern.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a
Wir sind natürlich jetzt sehr stark mit der Bewältigung der Auswirkungen, mit den unmittelbaren Auswirkungen der Krise beschäftigt und weniger mit den Ursachen. Zum großen Teil ist das verständlich, weil die Auswirkungen ja sehr akut sind. Wir müssen uns jetzt sofort entscheiden, wie wir weiter tun angesichts der Virusmutationen. Wir müssen sofort jenen, die eine Verlängerung der Beschränkungen aus wirtschaftlichen oder psychischen Gründen nicht mehr ertragen können, helfen und so weiter. Gleichzeitig wären wir gut beraten, natürlich als Gesellschaft die Ursachen auch anzudenken und zu sagen, was können wir ändern, um nicht nur eine nochmalige Krise in diesem Ausmaß zu verhindern? Denn es gibt sicher wieder Viren, die zu einer neuen Pandemie führen könnten oder andere Auslöser einer globalen Gesundheitskrise oder auch einer globalen Krise, die vom Klimawandel unmittelbar verursacht wurde. Also vielleicht ist das auch eine Gelegenheit dazu, unsere Gesellschaft so umzubauen, dass der Alltag eben nicht mehr so schwierig und zum Teil auch schädlich ist für die Menschen und für den Planeten. Wir sehen das in unseren Studien sehr deutlich bei Menschen in allen Bevölkerungsschichten. Das sind jetzt nicht nur jene, denen es finanziell gut geht, die gut ausgebildet sind, die sozusagen beim Nachmittagsspaziergang über die Welt philosophieren. Nein, es sind viele Menschen, die sagen, ich merke jetzt in der Corona-Krise, was mir eigentlich wichtig ist. Ich möchte eigentlich nicht mehr so weiter konsumieren wie bisher. Wir sehen, dass sehr viele Menschen nicht zum Beispiel die Wirtschaft durch ihren eigenen Konsum wieder ankurbeln möchten. Also nur eine von 5 Personen möchte das. 7 von 10 möchten weniger konsumieren. Und das Interessante daran ist, das lässt sich gar nicht an Einkommensverlusten festmachen. Also es ist nicht so, dass man sagt, naja, eh klar, jene Menschen, die wenig Geld haben, möchten weniger konsumieren. Nein, es geht durch alle Schichten durch, dass die Menschen sagen, wir wollen eine gerechtere Gesellschaft. Natürlich definieren unterschiedliche Menschen Gerechtigkeit unterschiedlich, aber eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten wünschen sich sehr, sehr viele Menschen und auch eine nachhaltigere Wirtschaft, also vielleicht auch ein Wirtschaftssystem, das nicht so auf Wettbewerb und Leistung fokussiert ist, als es jetzt der Fall ist, weil viele Menschen sehen, so schrecklich diese Krise jetzt auch ist. Also Leute werden krank, man macht sich Sorgen und man verliert Einkommen und man verliert vielleicht sogar den Job. Trotz dieser Schwierigkeiten sehen fast alle Menschen in unseren Studien positive Aspekte. Also dass es nicht ständig herumrennen müssen. Das sinnlose Herumfahren, wie die Menschen das nennen. Also für eine halbe Stunde mit dem Auto durch die Stadt oder zum nächsten Ort oder wie auch immer. Also viele Dinge, die wir getan haben, eben ohne darüber nachzudenken, das bedeutet ja Normalität, die Menschen jetzt mehr hinterfragen. Also man kann schon sagen, die meisten wünschen sich eine neue Normalität für sich selbst im Kleinen und für die Gesellschaft im Großen.
newspapers, rumors and elections, crosswords on an ending war. The black in our fingers smear their prints on every door pulled shut. Now that the last month's rent is scheming with the damage deposit, take this moment to decide.
Also die Pandemie hat sich erstens einmal auf unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich ausgewirkt. Sie hat die soziale und ökonomische Schere weiter aufgehen lassen. Es haben ungefähr gleich viele Menschen Einkommen verloren wie gewonnen. Das heißt nicht, dass es im selben Ausmaß war, aber es gibt jetzt rein ökonomisch gesprochen viele Verliererinnen und Verlierer und einige Gewinnerinnen und Gewinner. Die einen machen sich Sorgen, wie sie die Miete bezahlen, die anderen ziehen in ein Haus mit Garten, um das jetzt etwas zuzuspitzen. Ich glaube, was uns alle eint, ist natürlich, dass die Dinge, die man nicht tun kann, sozial und psychisch belastend sind. Weil diese Dinge sind für uns alle schwer. Im sozialen und ökonomischen Bereich tragen ganz klar die, die vorher schon benachteiligt waren, weiterhin die Hauptlasten und Kosten. Ganz besonders Menschen, die Krankheiten haben, Behinderungen haben, die aufgrund der Krise jetzt noch weiter in die Unsichtbarkeit gedrängt wurden, weil jetzt sich unsere Aufmerksamkeit auch im Bereich der Krankheiten auf die Corona-Kranken natürlich fokussiert. Das Schwierige in dieser Situation ist, dass es bei so vielen Dingen, die man kritisiert und bei so vielen Nachteilen eigentlich keine Bösewichte gibt, die man jetzt dafür beschuldigen kann. Natürlich konnte man sagen, es ist die Aufgabe der Politik, sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Das ja. Das wird meiner Meinung nach zu wenig getan. Also nicht nur meiner Meinung nach, das sagen unsere Studienteilnehmerinnen auch. Aber im gesellschaftlichen Diskurs diskutieren wir viel zu sehr in Richtung richtig oder falsch. Was ist jetzt die richtige Lösung, was ist die falsche Lösung? Und wir lassen zu wenig Nuancen und wir denken nicht in Form eines Dilemmas. Die meisten Situationen, die wir heute lösen müssen, sind einfach ein Dilemma, weil es keine perfekte Lösung gibt. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also wir müssen ständig versuchen, die schlimmsten Folgen für möglichst viele Menschen abzufedern. Und gut wird es nicht sein. Das ist eine sehr schwierige Situation, auch politisch. Was die Pandemie gezeigt hat, ist natürlich, dass unser Land, wie auch viele andere Länder, schon vorher relativ ungerecht war. Auch was gut funktioniert natürlich. Also, dass wir hier ein gut funktionierendes Gesundheitssystem haben und noch viele funktionierende öffentliche Infrastrukturen, das merkt man auch, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern. Aber in Österreich hat es gezeigt, wie Vermögen, wie Einkommen, Zugang zu Ressourcen, Wohnraum mit Außenflächen, digitalen Ressourcen, die beim Homeschooling einen riesengroßen Unterschied machen, wie ungerecht unsere Gesellschaft vorher schon war. Auch natürlich ganz wichtig, Unterschiede zwischen Geschlechtern in der Arbeitsbelastung, in der Frage, wer die unbezahlte Arbeit tut und wer die bezahlte Arbeit tut. Wir sehen jetzt auch, dass in der Krise Frauen stärker aus der Erwerbsarbeit rausgehen als Männer, aus unterschiedlichen Gründen. Also die Schere geht weiter auseinander und gleichzeitig sehen wir jetzt mit großer Deutlichkeit, wo die Wurzeln dieser Ungleichheiten liegen. Und es wäre jetzt an der Zeit zu sagen, okay, wir wissen, dass zum Beispiel Armut eben ein sozialer und ein medizinischer Risikofaktor ist in der Krise, weil ja auch arme Menschen mehr Vorerkrankungen haben und ein höheres Risiko, schwer zu erkranken, zusätzlich oft weniger Chancen, sich abzusondern, Quarantänen einzuhalten und so weiter und so weiter. Warum gehen wir jetzt nicht langfristig Armuts, nicht nur Bekämpfung, sondern Armutsvermeidung an? Da braucht man wahrscheinlich radikale Mittel, aber es ist in einem Land wie Österreich nicht unmöglich, Armut abzuschaffen, wenn der Wille dazu da ist.
There's here mother adores her daughters, but she loves her sons some more. Of course there's no one who would say so, just as no one plans to pay more. You just know so by the blank. Bigotry and politics won't do a thing for us unless we do the trick ourselves and cause a fuss. This here country loves its image. It's got Mozart dust and snow. Of course there's other stuff less shiny, but as long as sound of music is what defines us, we'll get through. Joanna and I agree, we're too friggin' slow in here, and our golden past won't do a thing for us unless we find some sort of vision in our hearts. This here young man loved his country, but he loved his life some more. So he left for brighter prospects, packed his suitcase full of high hopes, ended up in Austria. Joel and I agree, it's too fucking cold in here, the sea of seas won't do a thing for us unless the climate change takes place in our hearts.
Also der Bereich der Arbeit ist ein Bereich, der jetzt absolut in den Fokus gerückt ist für viele Menschen und auch politisch, der aber eine Baustelle war, um das so auszudrücken, die vor der Corona-Situation natürlich auch schon da war. Also es verändert sich ja gerade sehr, sehr viel hinsichtlich der Rolle von Arbeit in unserer Gesellschaft. Da gibt es Veränderungen von allen Seiten. Das bekannteste Phänomen, weil es am stärksten in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ist ja die, ich nenne es oft die Roboter-Apokalypse. Also die Vorstellung oder die Gefahr, dass Maschinen im weitesten Sinne menschliche Arbeitskraft ersetzen werden. Ich nenne es Roboter-Apokalypse, weil einige der Probleme, die da den Robotern in die Schuhe geschoben werden, ja eigentlich hausgemachte politische Probleme sind. Also wenn Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, da sind jetzt nicht unbedingt die Roboter dran schuld. Also das sind Regelungen schuld, die das möglich gemacht haben, dass die Produktivität stärker steigt, dass die Löhne und so weiter und so weiter. Aber neben der Probleme, die unter dem Schlagwort Digitalisierung und Automatisierung diskutiert werden, gab es ja auch in den letzten Jahrzehnten, kann man schon sagen, Bemühungen, die Wertschöpfung der unbezahlten Arbeit sichtbar zu machen. Und da gibt es relativ interessante Studien auch aus unterschiedlichen Ländern, die die Arbeit, die nicht nur, aber insbesondere auch Frauen tun, unbezahlte Pflege, Betreuung, Kulturarbeiten, diese zu beziffern und zu sagen, es ist zwar im Bruttoinlandsprodukt nicht sichtbar oder die meisten dieser Tätigkeiten sind im Bruttoinlandsprodukt nicht sichtbar, aber ohne diese Arbeit würde unsere Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Und wenn man diese Dinge in der Zusammenschau sieht, kann man sagen, dass die Neubewertung der Rolle der Arbeit, aber auch des Arbeitsbegriffes etwas ist, was uns jetzt beschäftigt und uns in der Zukunft noch beschäftigen soll. Und da gibt es, wenn man jetzt auf die Lösungsvorschläge schaut, weniger radikale Zugänge und radikalere Zugänge. Also zu den radikaleren gehört sicher, einen anderen weiten Arbeitsbegriff zu haben. Also eben nicht nur die Erwerbsarbeit und in erster Linie die lohnabhängige Erwerbsarbeit oder die selbstständige als Arbeit zu sehen, sondern wie das auch in anderen Orten der Welt der Fall ist und wie das in der Geschichte in früheren Zeiten der Fall war, eine viel weitere Form von Beiträgen zur Gesellschaft als Arbeit zu sehen. Die heutige Verkürzung von Arbeit auf Erwerbsarbeit gibt es ja eigentlich noch nicht so lange.
want, a child that never grows, and a love that'll never get too old. No slow days, there's an ever-changing pulse, busy nights, the brightest lights. You get your cake and eat it too. I want to wake up to parades, neon billboard signs, where the colors never fade away. It's the happiest of all Memorial Days. Slow retreat, faster feet. If you're still alone, I'd like to come back home. I'd like to come back home. If you're still alone, I'd like to come back home. I'd like to come back home. Sleeping with the walls, velvet sheets, a fattest sheep, and there's an ever blowing cold breeze. It's like the planet's just for me. There's so much earth, there's so much ash, there's so much sea.
Wir haben in der European Group on Ethics, das ist ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, wir haben vor einigen Jahren den Auftrag bekommen, eine Stellungnahme zur Zukunft der Arbeit zu verfassen und haben damals zwei Hauptempfehlungen ausgesprochen. Eine Empfehlung war, auch in unserer Sprache schon genau zu unterscheiden, wovon wir eigentlich sprechen und eben nicht diese Verkürzung von Arbeit auf Erwerbsarbeit immer uns selbst zu erlauben. Da könnte man sagen, okay, Sprache ist jetzt kosmetisch, das würde ich aber nicht so sehen. Weil die Sprache ja auch unsere Wahrnehmung formt. Also ganz klassisches Beispiel ist die Steuerlast. Also das wird ja immer wieder zitiert, wenn man von Steuern als Steuerlast und nicht Steuerbeitrag spricht, werden es die Menschen auch wirklich stärker als Last empfinden und nicht als positiven Beitrag. Also hier haben wir gesagt, wir brauchen einen Arbeitsbegriff, der Formen unbezahlter Arbeit auch mit einschließt. Das würde unserer Meinung nach auch bestimmte Formen von Stigmatisierung verhindern helfen. Denn es gibt Menschen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen, die aber wahnsinnig viel arbeiten und damit viel beitragen. Und diesen Menschen zu sagen, du arbeitest nicht, ist gelinde gesagt einfach ein Affront. Und viele dieser Menschen nehmen das dann aber auch auf. Also klassisches Beispiel, das ich immer bringe, ist, als ich in der Volksschule war, als man darüber gesprochen hat, was die Eltern machen, haben sehr viele gesagt, meine Mutter arbeitet nicht, sie ist Hausfrau. Also die Sprache ist hier sehr, sehr wichtig und den Arbeitsbegriff, den wir haben. Das bedeutet nicht, dass alle Formen von Arbeit dasselbe sind. Natürlich nicht. Es gibt Selbstständige, Unselbstständige, es gibt Teilzeit-, Vollzeitarbeit, es gibt Kulturarbeit, es gibt Pflegearbeit, es gibt unterschiedliche Typen von Arbeit, aber das ist alles Arbeit. Also alles, womit man einen Beitrag für die Gesellschaft leistet und nicht nur für sich selbst tut, sozusagen, ist eine Form von Arbeit. Das Zweite ist die Verknüpfung von Arbeit und Einkommen neu zu denken. Es ist ja gerade in Kontinentaleuropa, in Ländern, die das sogenannte Bismarck-System haben, wo sich viele Leistungen an den Erwerbsstatus knüpfen, unmittelbar oder mittelbar, ist natürlich die Erwerbsarbeit ganz stark der Schlüssel zu Leistungen wie Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Pensionen und so weiter. Und wir haben empfohlen in unserer Stellungnahme an die Europäische Kommission damals, dass Mitgliedstaaten sich überlegen sollen, wie diese Schnittstelle von Einkommen und Arbeit neu gedacht wird. Das kann man auf unterschiedliche Weise lösen. Also man könnte es lösen, indem man versucht, mehr Formen von Arbeit in die Schutz- und Versicherungssysteme von klassischer Erwerbsarbeit mit hineinzubringen. Das betrifft jetzt die neuen Selbstständigen, es betrifft aber auch eine Professionalisierung von Pflege, die bisher unentgeltlich ausgeübt wurde von den Frauen, Töchtern, Müttern, Söhnen und Brüdern. Aber man könnte das natürlich viel radikaler machen, indem man sagt, wir wollen es stärker entkoppeln und wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle, unabhängig davon, ob sie einer Erwerbsarbeit nachgehen oder nicht. Das bedeutet jetzt bei den meisten Befürworterinnen und Befürwortern des bedingungslosen Grundeinkommens nicht, dass sie sagen, die Leute sollen dann alle unter Anführungszeichen zum Arbeiten aufhören, also aus der Erwerbsarbeit rausgehen und vom Grundeinkommen leben. Also diese Vision haben nur ganz wenige und ich sicher nicht. Aber diese Menschen würden dann sagen, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Sockel, der der Existenzsicherung dient, unter den niemand fallen kann.
Zurück in die alte Normalität. In den heutigen Gedanken hören Sie Barbara Breinsack. Die Politikwissenschaftlerin und Institutsleiterin spricht über Perspektiven und neue Chancen für eine Gesellschaft nach Corona, über Solidarität und über konkrete Aspekte eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet, dass Menschen unabhängig von ihrem Erwerbsstatus, unabhängig davon, ob sie arbeitswillig sind, unter Anführungszeichen oder nicht, eine regelmäßige Zahlung bekommen, die ihre Existenz sichert. Und zwar bekommen sie das als Individuum, nicht als Haushalt. Und unterschiedliche Menschen verbinden ganz unterschiedliche Dinge. Für manche ist es ein ganz tolles emanzipatorisches Instrument, weil sie sagen, es befreit die Menschen vom Zwang, nur um überleben zu können, einer Arbeit, die schlecht bezahlt und ansonsten auch noch stressig oder entwürdigend oder sonst auf eine andere Weise schwer erträglich ist, nachzugehen. Oder eben sich um staatliche Hilfe, um Sozialleistungen zu bemühen, die vielleicht demütigend sind in der Beantragung und stigmatisiert die Leute auch, wenn sie als jene, die nicht arbeiten, ausgesondert werden. Also manche sehen das durchaus als emanzipatorisches Instrument, argumentieren auch, dass eine bedingungslose Geldzahlung Menschen gesünder macht. Das lässt sich in den Studien auch zeigen. Für andere ist es eine Provokation, weil sie sagen, das ist das Geld fürs Nichtstun. Und warum sollten manche Menschen durch ihre Erwerbsarbeit Steuern und andere Dinge beitragen und andere sollten profitieren? Hier würde ich als deklarierte, vorsichtige Befürworterin des Grundeinkommens antworten, dass diese Darstellung schon problematisch ist, dass manche leisten und die anderen nur nehmen. Das würde ja bedeuten, dass die Menschen, die ein Grundeinkommen bekommen, nichts leisten. Viele davon würden vieles leisten, indem sie sich um Kinder kümmern und um ältere Menschen kümmern. Aber die meisten würden ja hoffentlich auch in der Erwerbsarbeit bleiben. Das heißt, das bringt uns schon zu der Frage, dass, wie führt man sowas ein, wie funktioniert sowas? Es gibt hier auch wieder unterschiedliche Zugänge. Aber ein Modell, das ich als besonders vielversprechend sehe, besagt, dass das Grundeinkommen zum Einkommen von Menschen dazukäme und mit der Einkommensteuer mitbesteuert würde. Das heißt, Menschen mit niedrigen Einkommen würden sehr stark spüren. Menschen mit hohen Einkommen, nehmen wir jetzt so als Beispiel die Millionärin, weil ja viele Leute sagen, wieso kriegt die Millionärin das überhaupt? Die Millionärin würde das zu ihrem hohen Einkommen dazu bekommen, es würde mit dem Spitzensteuersatz mitversteuert werden und jetzt kommt das große Und, es würde ja mit der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens eine Reform des Steuersystems einhergehen und fast alle Modelle, die ein emanzipatorisches Grundeinkommen fördern, würden Vermögen stärker besteuern. Das heißt, die Millionärin würde an anderer Stelle mehr beitragen. Ein Argument, das, glaube ich, sehr interessant ist, sich zu überlegen, jetzt egal, ob man für ein bedingungsloses Grundeinkommen ist oder nicht, ist die Frage, was sollen Menschen in einer Gesellschaft bedingungslos bekommen? Wir haben also in Österreich weitgehenden Konsens oder überhaupt einen völligen Konsens, dass zum Beispiel Bildung bedingungslos sein soll. Das würde niemand behaupten, wenn man jetzt in der Schule die Schule schwänzt, verliert man sein Recht auf Bildung oder es gibt auch andere Leistungen, also die Möglichkeit, öffentliche Infrastruktur zu verwenden. Das würde niemand sagen, wenn man einmal im Park Ball gespielt hat, verbotenerweise soll man nicht mehr in Parks gehen dürfen. Also diese Dinge sind bedingungslos. Es ist sehr schwierig für viele Menschen zu denken, dass Geld bedingungslos sein kann. Und zu überlegen, was in unserer Gesellschaft soll bedingungslos sein und was soll einer Gegenleistung bedürfen, das halte ich für ein sehr interessantes Gedankenexperiment, das uns auch dabei hilft, die Rolle von Arbeit und insbesondere Erwerbsarbeit für uns selber in der Gesellschaft neu zu positionieren.
Don't give me that.
Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Don't you dare, I see red. Hold your tongue, don't give me that.
Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't play with you, hoochie-coo, screw you. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing, anything to me. But don't control my rock and roll. No, no, shut your head, hey baby, don't give me that.
Will you give me double trouble, heartache and pain? I'll take the blame.
Don't give me that. Lock me up, put me in chains, ain't too bad.
Don't give me that. Do whatever you wanna do to me.
You cannot steal my esprit. You're barking up the wrong tree. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing, anything to me. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head, hey baby, don't give me that. Don't give me that.
Don't give me that.
Don't give me that.
Don't give me that. Yeah. Shut your head, hey baby, don't give me that.
Mein Fach, die Politikfeldanalyse, beschäftigt sich ja auch unter anderem mit der Frage, wie es dazu kommt, dass es in unterschiedlichen Politikfeldern Veränderungen gibt oder nicht. Und ein Grund, warum es Veränderungen gibt, ist, wenn zum Beispiel politische Probleme neu gerahmt werden. Was meine ich damit? Wenn man beginnt, ein Problem nicht mehr als ein Problem der Balance im Ökosystem darzustellen, sondern als ein Problem, das auf menschliches Handeln zurückzuführen ist. Also wenn man davon ausgeht, dass sich die Natur schon selber reguliert, wird man mit einer Erhöhung der Temperatur ganz anders umgehen, als wenn man ein Problem rahmt als ein von Menschen gemachtes und auch von menschlichen Emissionen mitgeformtes Problem. Hier verändern sich konkret auch Dinge im Bereich der Gesundheitspolitik, weil aufgrund dieser Ausnahmesituation der Corona-Krise in vielen Regionen das Bewusstsein dafür gestiegen ist, dass der Schutz der Gesundheit der Menschen und nicht nur die Behandlung von akuten Krankheiten, sondern der Schutz der Gesundheit etwas ist, was die Öffentlichkeit tun muss, tun soll und was wahrscheinlich auch nicht besonders gut privatisiert oder sehr stark privatisiert stattfinden kann. Mit sehr stark privatisiert meine ich jetzt mit Profitinteressen, weil man ja gesehen hat, dass profitorientierte Unternehmen in manchen Ländern eben nichts investiert haben in Schutzmaßnahmen, die die Leute vor der Pandemie schützen konnten. Verständlicherweise, das wäre ja auch irrational, wenn man viel Geld investiert in irgendwas, was vielleicht irgendwann mal eintritt oder auch nicht. Aber auch Krankenhäuser, konkret in den Vereinigten Staaten, die in der absurden Situation waren, dass sie Einkommensströme verloren haben über die Routineuntersuchungen und Routineinterventionen, die ja nicht mehr stattgefunden haben in der Corona-Zeit. Und dafür mussten sie hoffen, dass die Infektionszahlen steigen, damit sie dann Unterstützungszahlungen auf der staatlichen Ebene bekommen. Das heißt, hier hat sich die Rahmung der Probleme verändert. Es ist jetzt selbst in den Vereinigten Staaten nicht mehr so einfach zu sagen, es sei ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre der Menschen, eine Gesundheitsversicherung einzuführen. Das war ja für viele das Argument, die haben mir gesagt, wie ich mein Geld ausgebe, ist meine Sache und der Staat hat mir nicht vorzuschreiben, dass ich mich versichern lassen muss. Diese Position ist jetzt schwerer haltbar. Das heißt, auch hier sieht man, dass diese Neurahmung von Problemen eigentlich von unten kommt. Das stößt dann dort an Schwierigkeiten, wo sich dann auch das Politikfeld verändert. Wenn plötzlich nicht mehr nur die Gesundheitspolitik zuständig ist, sondern wenn plötzlich das Bewusstsein zum Beispiel dafür steigt, dass auch die Finanzpolitik, die Wirtschaftspolitik alle an diesen Problemursachen beteiligt sind und an der Problembehebung beteiligt sein müssen, dann ist das mal schwierig, ja? Aber es ist trotzdem der erste Schritt, den man braucht. Es ist schwierig, weil plötzlich ist dann ein Politikbereich zuständig, sind Institutionen für etwas zuständig, wo sie gefunden haben, da haben sie keine Kompetenz. Man sieht das auch im Gesundheitsbereich. Es wird ja immer deutlicher klar, dass stabiler Wohnraum, mit stabil ist gemeint, dass man diesen Wohnraum nicht einfach wieder verlieren kann, also guter Kündigungsschutz und so weiter, dass stabiler Wohnraum sich sehr stark und zum Teil direkt auf die Gesundheit von Menschen auswirkt. Jetzt könnte man argumentieren, dass Wohnungspolitik Gesundheitspolitik ist. Das ist jetzt nicht nur meinem Kopf entsprungen. Es gibt da von der Weltgesundheitsorganisation und anderen Akteuren diese Initiative, die heißt Health in All Policies, also Gesundheit in allen Politikfeldern und Inhalten, die genau das sagt. Durch eine neue Rahmung von Problemen ist der erste Schritt getan. Damit verändern sich dann auch die Akteure, die beteiligt sind und die Politikinstrumente, die man hat und die Geldtöpfe, auf die man zugreifen kann oder muss. Das ist etwas, was es in jeder wirklich tiefgreifenden Veränderung braucht. Und das sehen wir gerade im Moment.
Got my fingers, got my legs, got my feet.
Also die Studien, die wir in der Uni Wien durchführen, einerseits die Corona-Panel-Studie, die Bernhard Kittel ins Leben gerufen hat, und die Neun-Länder-Studie, die meine Kollegin Katharina Kieslich und ich leiten, da haben wir relativ viel über Solidarität gelernt, wie es derzeit passiert oder nicht passiert in Österreich. Und es gibt zwei Hauptergebnisse eigentlich. Das erste Hauptergebnis ist, die Hauptmotivation der Menschen war und ist seit dem Beginn der Corona-Pandemie, andere Leute zu schützen. Das ist die Hauptmotivation für die Einschränkungen der Menschen. Das sehen wir ganz konkret, wenn Menschen, die selber glauben, dass sie kein hohes Risiko haben, auch nicht aus dem Haus gehen, haben sie entweder Angst vor Strafe, das ist es aber nicht, das kann ich Ihnen sagen, aus unseren Studien, sondern die gehen nicht aus dem Haus, weil sie andere schützen wollen. Die Hauptmotivation, nicht die einzige, aber die Hauptmotivation ist das Schützen anderer Menschen. Gleichzeitig werden aber die Gräben zwischen unterschiedlichen Gruppen, also die treten stärker hervor. Die Menschen sind grantig auf andere, die ihre eigenen Lebensweisen und Erklärungsansätze nicht teilen und nicht leben. Konkret, wenn man sich selbst entschlossen hat, Masken zu tragen und jemand tut das nicht. Oder wenn man selbst ganz, ganz klar Impfungen befürwortet und andere Leute sagen, ich lasse mich sicher nicht impfen, dann gibt es schon viele Menschen, die dann sagen, wieso soll ich mich jetzt weiter einschränken, wenn manche sich nicht mal impfen lassen wollen. Also hier driftet die Gesellschaft schon auseinander. Wo sie nicht auseinander driftet, sind allerdings die großen Fragen. Ich weiß nicht, ob es so bleibt, aber bisher war es so, dass wenn es um Fragen geht wie, wollen wir eine gerechtere Verteilung von Lasten und Pflichten, das wollen die meisten, wollen wir eine Gesellschaft, wo die Menschen einander unterstützen, ja, also diese Dinge bleiben weiterhin bestehen. Gleichzeitig sehen wir auch eine relativ große Zustimmung für kollektive Lösungen. Damit meine ich Unterstützung für ein gut finanziertes Gesundheitssystem, auch eine relativ hohe Unterstützung, um die 60% jeweils für eine stärkere Besteuerung von großen Vermögen und für eine Besteuerung von Erbschaften. Einen relativ starken Anstieg, nämlich 7 Prozentpunkte in wenigen Monaten, Zustimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Also da geht es jetzt nicht um die einzelnen Instrumente, sondern es geht darum, dass man schon sehen kann, dass selbst Menschen, die nicht unmittelbar profitieren würden, sondern die sogar was kosten würde, sind eigentlich dafür, dass vieles gerechter verteilt wird in unserer Gesellschaft. Die Kosten der Krise, aber auch die Ressourcen, die Vermögen, die Einkommen. Eine Beobachtung, die uns vielleicht sorgsam stimmen kann, ist, dass manche Formen der Solidarität mit den Landesgrenzen enden. Also es gab relativ viele Österreicherinnen und Österreicher in unserer repräsentativen Befragung, die gesagt haben, Österreich soll Exportbeschränkungen erlassen dürfen und Länder im Ausland sollen das nicht. Es gibt wenig Unterstützung für höhere Beitragszahlungen an die EU, damit Staaten, die es noch härter trifft, unterstützt werden können. Also hier gibt es einerseits wenig Solidarität mit Menschen im Ausland, andererseits, interessanterweise in Österreich, kein Ansteigen nationalistischer Gefühle. Woher kommt die Veränderung? Es ist natürlich eines zu sagen, das und das und das brauchen wir, aber ein zweites zu überlegen, wie es umgesetzt werden kann. Also wo kommt die Veränderung her? Zum Teil hat die ja schon begonnen. Also gerade wenn wir die junge Generation ansehen, Fridays for Future, aber nicht nur. Also viele junge Menschen, die auch in ihrem ganz persönlichen Leben ihre Prioritäten nicht auf materielle Güter in erster Linie legen, sondern auf andere Dinge, nicht auf Karriere im herkömmlichen Sinn, sondern auf andere Dinge. Und gerade die jungen Menschen sind ja auch gut organisiert. Also hier gibt es schon Druck von unten, positiven Druck, den es, glaube ich, brauchen wird. Also ich glaube nicht, dass man viel erreichen kann, indem man Überzeugungsarbeit auf der politischen Ebene führt. Das braucht es auch, aber das kann nicht der Beginn sein. Es gibt natürlich Politikerinnen und Politiker, die Visionäre sind, die wirklich tolle Dinge andenken, aber auch die brauchen, damit sie sich in ihrer eigenen Partei durchsetzen können, brauchen die den Druck von unten. Also es braucht unterschiedliche Ideen seitens der Bevölkerung. Etwas, was ganz, ganz wichtig ist, es braucht auch die Möglichkeit für Menschen, die gute Ideen haben, gerade in einer Nachhaltigkeitswende, dass diese Menschen an Finanzierungen kommen, dass die Produktion des Geldes und auch die Verteilung von Krediten demokratisch kontrolliert wird, viel stärker als es heute der Fall ist. Es gibt Bürgerinneninitiativen, es gibt Menschen, die wirklich gute Ideen haben, förderungswürdige Ideen haben, die kaum an finanzielle Instrumente kommen, die umzusetzen, während es für Unternehmen möglich ist. Das heißt jetzt nicht, dass es für Unternehmen schwieriger werden soll, aber es muss auch für Bürgerinnen und Bürger leichter werden. Also demokratische grüne Innovation kommt oft von den Menschen selbst. Da brauchen wir auch ein Instrumentarium, das einfach wahrzunehmen. Vieles sehen wir ja gar nicht als Gesellschaft. Das verpufft einfach wieder. A public service announcement followed me home the other day. I hated it, never mind. Go away. It's so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised invited subcommittee prize investigation dance? Those answered man's glances, I look behind the eyes. It's a hallowed hollow anesthetized. Sit my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep, the price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church, here's the steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, ignore the law of fears. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Stellt sich die Frage, ob in der Krise jetzt, weil so vieles, was als unverrückbar galt, jetzt plötzlich verrückbar und änderbar ist, ob das auch eine Chance für größere, tiefgreifendere Veränderungen ist. Es gibt da leider keine einfache Antwort darauf. Ich glaube, dass wenn die gesundheitliche Gefahr sinkt, dass die Menschen sehr bald wieder in einen alten Trott zurückfallen werden müssen, weil es ja dann darum geht, sich wieder eine neue Normalität aufzubauen, vielleicht einen neuen Job zu finden. vieles nachzuholen, was man versäumt hat und so weiter. Das heißt, es werden viele Menschen wenig Ressourcen haben, jetzt da groß Dinge in ihrem Alltag zu ändern, weil sie froh sind, dass sie den Alltag so hinkriegen. Gleichzeitig glaube ich, dass wenn hier an manchen Stellschrauben gedreht wird, also wenn es Angebote gibt für ethischen Konsum, nachhaltigen Konsum, wenn es Möglichkeiten gibt, in Bereichen zu arbeiten, die unsere Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit umbauen, wenn es die Jobangebote gibt, dass viele Menschen davon Gebrauch machen wollen. Also es gibt, das ist ja auch nicht neu seit der Krise, dass es wichtiger ist für Menschen, auch ein sinnerfülltes Leben zu führen. Und das ist jetzt kein reines Luxusphänomen. Das ist nicht so, dass das jetzt in der Bedürfnispyramide ganz oben wäre, wenn alles andere befriedigt ist, dann macht man sich über den Sinn Gedanken, sondern wenn die existenziellen Bedürfnisse befriedigt sind, dann, das sieht man auch in der jüngeren Generation, wird das immer wichtiger, dass das, was man tut, auch sinnvoll ist. Und wenn die Menschen diese Wahlmöglichkeit haben, dass sie die sinnvolle und auch Menschen- und planetenschonende Art zu leben, eine Alternative vorziehen. Aber man darf, glaube ich, nicht den Fehler begehen zu sagen, dass das jetzt jedes Menschen individuelle Verantwortung, die Nachhaltigkeitsrevolution einzuläuten. Viele Menschen können das nicht alleine, weil sie mit dem Leben und Überleben beschäftigt sind. Also es braucht beides. Es braucht das Mitmachen der einzelnen Menschen. Es braucht auch die Initiative von manchen Menschen. Aber es braucht auch die Schaffung der Umstände, die es Menschen ermöglichen, das zu tun.
Zurück in die alte Normalität. In den heutigen Gedanken hörten Sie Barbara Preinsack, die Professorin für vergleichende Politikfeldanalyse und Leiterin des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität Wien, sprach über Perspektiven und neue Chancen für eine Gesellschaft nach Corona. Ihr Buch Vom Wert des Menschen, warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen, ist 2020 im Brandstätter Verlag erschienen. Für kommenden Sommer ist außerdem die englischsprachige Publikation The Pandemic Within – Policy Making for a Better World von Barbara Preinsack und Henry Wachner im Policy Press Verlag Bristol geplant. Sämtliche Links und Informationen sowie Details zur heutigen Musik finden Sie auf unserer Webseite oe1.orf.at/gedanken. Dort können Sie die Sendung 7 Tage lang nachhören. Money. So they say. Gestaltung der Sendung Jakob Fessler. Kommenden Sonntag hören Sie Gedanken der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Wir lassen uns das Wir nicht nehmen. Um 9.05 Uhr im Programm Österreich 1.